Ich lese Gottes Wort aus dem 2. Samuel. Im Kapitel 6 lese ich die Verse 1 bis 23. Noch einmal ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den Cheruben thront. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne Usa und Achjo lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann, David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen und Lauten, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell steckte Usja seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren, und ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Peres Usa, Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie 3 Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten einen Laib Brot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. »Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten«, spottete sie. »Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel.« David erwiderte, »Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt, und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren.« Michal aber bekam ihr Leben lang keine Kinder.
Guten Morgen. Dieser Text gehört zu denjenigen, die ich am liebsten umgeschrieben hätte. Aber gehört auch zu den Texten, die mich am stärksten fragen. Wie ernst nimmst du die Bibel wirklich? Wie ehrlich willst du Gott kennenlernen und lieben, so wie er ist, wie er sich selber beschreibt und nicht so, wie ich ihn gerne hätte? Und dieser Text hat mich am Ende wirklich Gott noch mehr lieben lassen. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich bitte Gott jetzt am Anfang noch, dass er uns auch was davon zeigt. Gott, ich danke dir für diesen Text, auch wenn er uns echt herausfordert. Er sagt uns ganz viel darüber, wie du bist. Bitte zeig uns auch ein bisschen mehr davon. Bitte lass uns heute etwas mehr von dem verstehen, wie du bist und wie gut du bist. Amen. In unserer Predigtserie über David, einen Mann aus der Bibel, in der wir gerade sind, waren wir letzte Woche an dem Punkt, dass David vor Saul, dem König, auf der Flucht ist, in der Wüste. Und zu heute, wo er jetzt König ist, haben wir also einen riesen Schritt gemacht. Und ich erzähle euch kurz zusammengefasst, was in der Zwischenzeit passiert ist. Noch während David auf der Flucht ist, gibt es wieder eine Schlacht zwischen den Israeliten, Davids Volk, und den Philistern, einem benachbarten Volk von Israel, was zum Teil der ärgste Feind der Israeliten war. Saul, der König, führt diese Schlacht an und hat auch zwei seiner Söhne dabei, unter anderem Jonathan, der beste Freund von David. Und tragischerweise sterben alle drei in dieser Schlacht. Und damit ist der König von Israel, Saul, tot. Als David davon hört, ist er so bestürzt und trauert leidenschaftlich um alle drei, auch um Saul, obwohl der ihn jahrelang versucht hat umzubringen. Und nach diesem tragischen Ereignis gibt es noch ein paar Konflikte zwischen Nachkommen von Saul und David und seinem Heer. Aber schließlich kommen die verschiedenen Stämme Israels, insgesamt 12, zu David und bitten ihn, sie unter sich als Volk zu vereinen und ihr König zu sein. Und das Erste, das David als neuer König tut, ist, er erobert Jerusalem als Stadt und macht sie zu seiner neuen Hauptstadt von Israel. Und dort startet unser Text heute. Und ich möchte über drei Punkte sprechen, die uns der Text zeigen kann. Das Erste ist die Sehnsucht nach der Bundeslade Gottes. Das Zweite ist das Problem an der Bundeslade. Und das Dritte die gute Nachricht an der Bundeslade. Was meine ich mit der Sehnsucht nach der Bundeslade? David will die Bundeslade. Er will sie gern zu sich nach Jerusalem holen. Und um das zu verstehen, müssen wir so ein bisschen Hintergrund kennen. Was ist die Bundeslade eigentlich und wo war die denn bis dahin? Die Bundeslade war eine Kiste aus Holz mit Gold überzogen, ungefähr 1,25 breit, also so, und 75 Zentimeter tief und hoch. Sie war von innen und außen genau mit Gold überzogen. Und auf ihr waren zwei goldene Engelfiguren befestigt, Cheruben, die einander angesehen haben. Mose hatte diese Bundeslade in Gottes Auftrag gemacht, als Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hatte und ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Und Mose hatte die 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben, in diese Bundeslade gelegt. In der Stiftshütte, quasi dem Zelttempel des Volkes damals, da gab es so einen hinteren Raum. Und in diesem hinteren Raum stand nur eine Sache. Dieser Raum wurde das Allerheiligste genannt. Und dieses Allerheiligste war der Ort, an dem Gott seinem Volk begegnete, wo seine königliche, heilige, majestätische Präsenz thronte quasi. Ein Ort der Begegnung mit ihm. Und weil dieser Ort so heilig war und weil Gottes heilige, starke Präsenz da war, durfte dort niemand hin. Weil er sonst gestorben wäre, weil Menschen in Gottes Gegenwart es einfach nicht aushalten können. Es gab wenige Ausnahmen und der Einzige, der nach Mose da rein durfte, war ein sogenannter Hohepriester, den es immer gab. Und auch der durfte nur einmal im Jahr da rein. An diesem allerheiligsten Ort, diesem hinteren Raum, in diesem Zelttempel, war nichts außer der Lade Gottes, der Bundeslade. Und sie repräsentierte die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Das hatte Gott sich so ausgesucht. Und Gott hatte zu Mose gesagt, ich werde dir auf dem Deckel dieser Bundeslade, von der Bundeslade aus begegnen und werde da mit dir reden. Und es kam auch an verschiedenen Stellen dazu, dass Gott auf beeindruckende Weise gezeigt hat, wie mächtig seine Gegenwart in dieser Bundeslade ist. Einmal stürzten sogar Stadtmauern ein, weil das Volk mit der Bundeslade um diese Stadtmauern drumherum gezogen waren. Später, als die Israeliten dann in Kanaan, also dem heutigen Israel und einem Teil Palästinas, sesshaft geworden waren, das ist jetzt alles noch vor der Zeit von dem Text heute, da war Eli, ein Mann namens Eli, Oberhaupt des Volkes, ein sogenannter Richter zu der Zeit. Und zu seiner Zeit gab es auch wieder einen Krieg mit den Philistern. Und Eli fragte nicht Gott, was sie machen sollten oder wie sie in diesen Krieg ziehen sollten, sondern er schickte einfach mal die Bundeslade mit, so quasi als Glücksbringer. Aber statt zu gewinnen, haben sie die Schlacht verloren. Elis Söhne wurden getötet, die mit in der Schlacht waren. Die Bundeslade wurde gestohlen und die Philister nahmen die Bundeslade als Trophäe mit. Und die Nachricht um den Verlust der Bundeslade brachte Eli um. Er hörte das, er schrak sich, kippte rücklings mit dem Stuhl um und brach sich das Genick. So heftig war das für ihn zu wissen, unsere Bundeslade ist weg. Das Zeichen, dass Gott bei uns ist, ist weg, ist gestohlen von unseren Feinden. Und die Philister, und das ist eine unglaubliche Geschichte an sich, die ich nur anreißen kann, nahmen also diese Bundeslade mit. Und die Bundeslade richtete verheerende Schäden in ihrem Land an. Überall da, wo sie stand, gab es Krankheiten, fielen die Götterstatuen der Philister um und zerbrachen, bis dass die Philister vor lauter Angst die Bundeslade so schnell es ging wieder zurückschickten. Sie packten sie auf einen Ochsenkarren und schickten sie zurück nach Israel. Und die Lade auf diesem unbemannten, ungeführten Ochsenkarren schaffte es so gerade bis über die Grenze von Israel und blieb dort. In einem kleinen Ort namens Kirjat Jearim, so einem kleinen Kaff ganz nah an der Grenze, am Rande von Israel. Und da blieb sie einfach unbeobachtet, unbeachtet stehen, auch während Saul dann König war. So, jetzt sind wir wieder in der Zeit unseres Textes heute gekommen. Die Bundeslade war also die ganze Zeit in diesem kleinen Ort unbeachtet. Und als David jetzt König wird, sagt er ziemlich schnell, wir müssen die Bundeslade Gottes zu uns holen, nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Diese Lade gehört in die Hauptstadt. Warum ist ihm das so wichtig? Wenn man sich diesen Text anschaut und auch einen Parallelbericht, wo das Ereignis auch geschildert ist, im ersten Buch Chronik, in der ersten Chronik, in den Kapiteln 13 und 14, dann hat David mindestens zwei Gründe, die Lade unbedingt zu sich zu holen. Und die sind beide sehr gesund und sehr weise. Als erstes will David den Israeliten zeigen, wer ihr eigentlicher König ist. David war König geworden, aber durch Gottes Führung. Und jetzt sagt er, wie kann ich diesem Volk der Israeliten zeigen, dass nicht David, sondern eigentlich Gott unser König ist? Wie kann ich ihnen zeigen, dass es nicht darum geht, sich auf politische Macht oder militärische Stärke zu verlassen, sondern dass es um Gemeinschaft und Nähe zu unserem Gott geht, dass das die einzige Hoffnung und die einzige Sicherheit ist, die uns wirklich trägt. Die Antwort, die er gefunden hat, ist, wenn ich nicht den Anbetungsort schlechthin, die erklärte Wohnung Gottes unter uns, zu uns hole, dass wir sie vor Augen haben und bei uns haben, dann werden die Leute das vergessen, dass er der wahre König dieses Volkes ist. Und deshalb beschließt David, ich werde die auf jeden Fall zu uns holen, damit wir das immer vor Augen haben, wer unser Herr ist. Das Zweite, warum David die Lade nach Jerusalem holen will, ist, David sehnte sich nach der Gegenwart Gottes. Wenn ihr mal in den Psalmen in der Bibel lest, in den Liedern der Bibel, wird euch auffallen, wie häufig David schreibt, dass er sich nach der Nähe von Gott sehnt, dass er Gott begegnen möchte und dass er diesen riesigen Wunsch hat, bei Gott zu sein. An einer Stelle schreibt er sogar in einem Lied, ein Tag, auch nur in der entfernten Nähe von dir, ist besser als 1000 Tage irgendwo anders. David ist mit diesem Gott schon so durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Es fing an als Jüngster in der Großfamilie, als Schafhirte allein in der Wüste, im Kampf mit Bären und Löwen, als junger Teenager schon Stellvertreter, Kämpfer für sein ganzes Volk, berühmt, Flüchtling und jetzt König. Und David weiß, das ist alles durch Gott so gekommen. Und mein Gott war bei mir. Deswegen ist ihm das so wichtig, weil er weiß, meine einzige Hoffnung und meine einzige Stärke wirklich, egal was um mich herum ist, egal in welcher Lage, ist es ganz nah an Gott dran zu sein und mich von ihm führen zu lassen und Begegnungsmöglichkeit mit ihm zu haben. Und das will David. Und mit dieser riesigen Prozession von 30.000 Leuten veranlasst David im Prinzip so ein riesiges Gebet dieser ganzen Gemeinschaft, dass sie alle quasi Gott sagen, bitte komm und sei bei uns in Jerusalem. Und das ist die Sehnsucht nach der Bundeslade, nach Gottes Gegenwart. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Gegenwart. Wir alle brauchen diese Bundeslade, in Anführungszeichen, nach der David sich hier so sehnt. Das bringt uns zum zweiten Punkt, das Problem an der Bundeslade. Die Bundeslade ist ein Problem. Usa und Achjo sind für den Transport der Bundeslade verantwortlich und sie haben die Lade auf einen Ochsenkarren gepackt und Achjo geht voran und führt den Karren und Usa begleitet den so an der Seite. Und an einem Punkt des Transports stolpern ja die Ochsen plötzlich und die Bundeslade, dieser heilige Gegenstand, droht runterzufallen. Und dann steht ja in Vers 6b, schnell streckt Usa deine Hand aus und hält die Bundeslade fest, damit sie nicht in den Dreck fällt. Da wird Gott sehr zornig und er lässt Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Es sieht so aus, als wäre die Lade in Gefahr. Und verständlicherweise streckt Usa sofort seine Hand aus und will sie festhalten, instinktiv, gut gemeint. Und er stirbt sofort direkt daneben dieser Bundeslade, die David so sehr gerne bei sich haben wollte. Als Gott damals Mose die Anweisung für die Bundeslade gegeben hatte, hat er eben auch sehr, sehr genaue Anweisungen dafür gegeben, wie sie transportiert werden sollte. Mose sollte an den vier Ecken der Bundeslade vier Ringe befestigen und da zwei goldene Stangen durchstecken. Und wenn die Lade transportiert werden sollte, sollte sie ausschließlich von Leviten, also von Nachkommen eines bestimmten Stammes Israel, getragen werden. Und die sollten an diesen goldenen Stangen die Lade hochheben, auf die Schulter nehmen und tragen. Und niemand anders durfte die Lade berühren, nur sie. Also niemand sollte sie berühren, niemand anders als die Leviten sollte sie tragen und sie sollte auf keinen Fall auf irgendeine Art von Karren gestellt werden. All diese Regeln brechen David und seine Leute hier. Usa und Achio sind keine Leviten. Sie stellen die Lade auf einen Ochsenkarren und zum Schluss fasst Usa die Lade an. Und Gott erschlägt ihn. Stellt euch kurz mit mir die Situation vor. Da ist eine enorme Freude auf diesem Festzug. Alle freuen sich, alle sind fröhlich. Yes, wir holen diese Bundeslade zu uns. Gott wird bei uns sein. Sie sind am Tanzen und am Singen aus voller Kehle. Und Usa singt vermutlich mit, er lobt Gott. Und als er jetzt diese Lade wackeln sieht, greift er hoch und will sie aufhalten und fällt tot um. Auf einmal ist Totenstille. Alle bleiben stehen, alles gefriert in diesem Schreckmoment. Und alle starren fassungslos, was da gerade passiert ist. Vielleicht schreit jemand auf vor Schreck. Einige Leute werden panisch, die Leute weichen zurück. Und von 30.000 Leuten, die gerade noch Gott gelobt haben und sich gefreut haben, und Usa und Achjo, die jungen Männer, enthusiastisch und ganz begeistert, dass sie die Lade haben dürfen und begleiten dürfen, alles, was er getan hatte, war, die Hand auszustrecken. Und das ist, was viele Menschen an der biblischen Beschreibung von Gott nicht verstehen und weshalb sie ein Problem mit der Bibel haben oder mit dem biblischen Gott oder mit dem Christentum. Und ich glaube, niemandem fällt das leicht. Hey, wir wollen doch an einen Gott der Liebe glauben und nicht an einen, der so brutal ist. Schlimm genug, dass Gott irgendwie über Menschen richten will. Aber das hier ist doch brutale, völlige Willkür. Oder okay, sie haben offensichtlich die Regel gebrochen. Aber sieh dir doch mal seine Motivation an. Wir haben doch letztens diesen Vers, gibt es auch diesen Vers in der Bibel, wo steht, dass Gott die Motivation, das Herz ansieht und nicht das Äußerliche, oder? Er meint es doch gut. Er hat halt diese eine Regel gebrochen. Und Gott bringt ihn direkt um. Ich verstehe diese Gedanken und Gefühle total. Aber die beruhen auf einem Missverständnis. Es geht nicht um diese eine Regel. Was ist da wirklich passiert? Gott hatte viele Gründe für diese ganzen kleinen Regeln. Und ich sage nicht kleine Regeln, weil die unwichtig gewesen wären. Es geht eher um so einen Detailblick, eine Regel und den großen Blick, das ganze Bild. Einzelne Bäume und ein ganzer Wald. Die Regeln für das Allerheiligste, die am Anfang vielleicht komisch wirken. Du musst dich vorher reinigen, du musst dich waschen, du sollst dich weihen, du darfst das essen und das nicht, nur Leviten sollen die tragen, nicht anfassen und so weiter. Wenn wir uns nur diese einzelnen Bäume ansehen, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn oder dann wirkt das komisch. Aber wenn wir etwas Abstand gewinnen und den ganzen Wald sehen, dann wird es klarer, nämlich, dass Gott eine wichtige Nachricht hat, die er durch all das versucht zu vermitteln. Sie ist grundlegend und die ist entscheidend und wir mögen sie nicht. Was Gott vermitteln will durch all diese Regeln ist, deine Sünde ist schwerwiegend und deine Schuld trennt dich von mir. Das ist, was Gott uns mit diesen ganzen Geboten und Regeln sagen will. Durch das ganze Alte Testament gibt es diese grundlegende Botschaft. Achtung, deine Schuld, deine Fehlerhaftigkeit, die Struktur des Bösen in der Welt und die auch dich durchzieht, die trennt dich von mir. Ich bin heilig. Du bist von Sünde durchzogen. Dein Herz, dein Verstand, deine Weltsicht. Wir sind wie Wasser und Feuer. So wie Saures und Basisches nicht beieinander sein kann, so können meine Heiligkeit und deine Sünde nicht zusammen sein. Das eine wird das andere vernichten. Ich habe mich in der Vorbereitung vor diesem Teil so gewunden. Ich habe gedacht, oh, das ist so hart. Wer wird heute Morgen hier sitzen und sich das wirklich anhören? Wer kann sich darauf wirklich einlassen? Das wollen wir doch nicht hören. Ich hätte gern, dass es irgendwie vorsichtiger ausgedrückt ist, sodass unsere postmodernen, toleranten Ohren das besser hören können. Aber es ist nicht vorsichtiger formuliert und Uza ist dort gestorben. Und Gott macht dadurch deutlich, wie ernst es ist. Unsere Schuld ist nicht so ein kleiner Schmutzfleck, den wir gut machen können, indem wir an so einer riesigen Bundesladenprozession teilnehmen oder zur Kirche gehen oder mehr in die Kleingruppe gehen oder beten, moralischer leben oder ganzheitlicher leben. Das macht uns nicht besser. Da ist ein Abgrund zwischen Gott und uns. Du kannst dich nicht gut machen. Und Gott sagt, ich kann dich auch nicht mit gutem Willen einfach, kann ich nicht sagen, okay, hey, du hast dich ja angestrengt, ich sehe deinen guten Willen, du versuchst echt ein guter Mensch zu sein, sollte ich jetzt nicht so streng sein, du hast ja auch gesagt, es tut dir leid, komm rein. Das geht nicht einfach, Feuer und Wasser. Gott sagt, ich bin ein heiliger Gott. So ganz anders als wir, ich bin ein heiliger Gott. Und ich bin auch ein Retter. Und das ist der zweite Teil der Nachricht, der sich durch alles zieht. Das Christentum ist anders als jede andere Religion, weil es sagt, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Wir werden nicht durch moralische Bemühungen gerechtfertigt oder gut. Es braucht einen völlig anderen, neuen Weg. Die Lösung kann nicht von uns Menschen kommen. Als David, als Anführer des Ganzen hier, und als Uza, als Untergebener, als sie da tun, was sie tun, als sie keine Leviten suchen, als sie die Lade auf einen Karren laden und als Uza die Lade dann anfasst. Ja, da haben sie eine Regel missachtet oder mehrere. Aber der Grund, warum Uza diesen Impuls hatte, die Lade anzufassen und aufzuhalten, warum er das instinktiv gemacht hat, war, weil er absolut und weil David absolut diese Wahrheit ignoriert hat und nicht geglaubt hat, deine Sünde ist schwerwiegend. Und deine Leistung wird dich nicht retten. Es ist egal, wie religiös du bist nicht gut. Uza hatte diesen Gedanken völlig übergangen und er hätte seine Hand niemals nach der Lade ausstrecken dürfen. Warum? Als er die Lade fallen sah, dachte er, dass der Dreck auf dem Boden die Lade dreckig machen würde. Aber wenn er sie festhalten würde, nicht. Dann würde sie nicht dreckig werden. Das klingt so hart, ich weiß. Aber das zeigt, dass Uza kein Verständnis davon hatte, wie schwerwiegend seine Schuld war. Und das, was es bedeutet, dass er sündig ist und dass er vor etwas Heiligem nicht sauber sein könnte. Vielleicht denkst du, ach, das mit der Sünde habe ich schon so oft gehört. Oder vielleicht hast du es auch noch nie gehört oder nicht so oft und du ärgerst dich gerade so richtig und findest das total übertrieben. Und vielleicht denkst du, so schlecht sind wir doch gar nicht. Klar, wir sind nicht perfekt, aber so schlecht sind wir doch auch nicht. Und das hat Uza offensichtlich auch gedacht. Jetzt nicht bewusst vielleicht, aber das war seine Haltung. ich bin vielleicht nicht perfekt, ich weiß, aber ich bin nicht so schlecht, dass ich jetzt nicht diese heilige Bundeslade festhalten könnte. So schlecht nicht. So schlecht kann ich nicht sein. Und mit dieser Annahme hat Usa seine Sünde und seinen Abstand zum heiligen Gott völlig unterschätzt. Und Gott nimmt Usas Leben, das er ihm übrigens auch gegeben hat, und will den Israeliten damit was klarmachen und ihren König wachrütteln. Und er will ihnen sagen, euer Verständnis davon, wie Religion funktioniert, ignoriert, was ich euch gesagt habe. Ich will genau wie ihr diese Lücke zwischen uns schließen, diesen Abgrund zwischen uns überbrücken. Ich will das genauso. Und jede andere Religion funktioniert so, dass man sich einfach anstrengen und irgendwie Gutes tun muss und bestimmte Regeln befolgen muss und dann hoffen, dass man den Gott oder das System oder das Karma oder das Universum zufriedenstellt. So bin ich nicht, sagt Gott. Ich bin heilig, das funktioniert so gar nicht. Und wie immer, wenn irgendwo Schuld passiert ist, dann gibt es keinen Weg daran vorbei, dass irgendjemand für diesen Schaden aufkommt, der da passiert ist. Ob das eine Beziehung ist, wo der eine dem anderen vergeben muss und mit dieser Verletzung lebt, der trägt den Schaden. Oder einfach bei einem Auto, was einen Schaden bekommen hat. Irgendwer muss ein Opfer bringen, muss diesen Schaden tragen. Über die Versicherung oder man selbst oder der andere. Es geht nicht, ohne ein Opfer etwas wieder gut zu machen, was passiert ist. Und das bringt uns zum dritten Punkt, die gute Nachricht der Bundeslade. Was ist diese gute Nachricht, das Evangelium von Jesus? Manche von euch haben es schon oft gehört, auf verschiedene Weise. Und wir brauchen es immer, immer wieder. Oder vielleicht hast du es noch nie gehört. Also zuerst ist das Evangelium von Jesus eine schlechte und eine gute Nachricht. Und der schlechte Teil der Nachricht ist gerade so richtig heftig zu David durchgedrungen. Er ist geschockt und er sagt, oh Mann, wie soll die Bundeslade je zu mir kommen? Der erste Schritt, das Evangelium ein Stück tiefer zu verstehen, ist oft, dass es sich alles ein bisschen schlimmer anfühlt, weil uns bewusst wird, wie ernst es ist. Wie bei so einer Operation zum Beispiel. Ich hatte letztens eine ganz kleine OP, wo ein Knubbel unter der Haut weggenommen werden musste, nichts Bösartiges oder so. Bevor es gut werden konnte oder bevor es besser werden konnte, musste es kurz schlimmer sich anfühlen. Ich musste aufgeschnitten werden von einem Chirurgen und hatte dann so ein Loch und es tat weh, bevor es wieder heilen konnte. Bevor es besser werden konnte, musste es erst schlimmer werden. Und so funktioniert es auch oft, wenn wir Gottes gute Nachricht an uns tiefer verstehen. Es sieht erst alles schlimmer aus, weil uns bewusst wird, oh krass, ist Sünde wirklich so ernsthaft? Hatte ich jetzt irgendwie in letzter Zeit gar nicht so das Gefühl. Ja, das Gefühl haben wir nicht, weil unser Herz und unser Verstand verzerrt ist. Aber es geht nicht um diese eine Regel, sondern es geht auch nicht darum, etwas über Gott zu wissen, sondern es geht darum, Gott selbst zu kennen. Und ein Teil von Gott kennen ist verstehen, dass er heilig ist. Und wir nicht. Der schlechte Teil der Nachricht. Und das begreift David an diesem Punkt. Und er sagt, oh krass, wie kann die Lade jemals zu mir kommen? Das wird niemals funktionieren. Ich kann niemals, wenn das so ist, dann kann ich nie in der Gegenwart von Gott sein. Aber Gott wird David dort nicht stehen lassen und er lässt auch uns da nicht stehen. Wenn du dieses Gefühl kennst oder dieses Gefühl hast, oh krass, dann bin ich echt viel zu schlecht für Gott. Dann ist das ein guter erster Schritt. Dann haben wir was Wichtiges erkannt. Und wenn wir dieses Gefühl nicht kennen, dann fehlt uns was, glaube ich. Aber zum Glück ist es nicht wahr. Die Bundeslade bedeutet, wir können Gott begegnen. Wir können in Gottes Nähe kommen. Gott hatte zu Mose ja gesagt, ich werde von der Bundeslade aus zu dir reden. Ich werde dir dort begegnen. Über dem sogenannten Gnadenthron. So hieß die Platte aus Gold auf der Bundeslade. Auf dem Gnadenthron werde ich dir begegnen. Ein kleines Zeichen dafür sehen wir schon darin, was passiert, als David aus lauter Angst die Lade zu einem Mann namens Obed-Edom bringt, der in der Nähe wohnt. Usa ist tot, alle sind geschockt, alle schauen sich so an und schauen die Bundeslade an und denken so, und jetzt? Wohin jetzt damit? Und dummerweise wohnt Obed-Edom in der Nähe und sie nutzen seinen Hinterhof so quasi als so Giftmülldeponie quasi und deponieren die Lade da und hoffen, dass sie weit genug von ihnen weg ist. Das Überraschende ist ja, Gott segnet aber die Familie von Obed-Edom total. In diesen 3 Monaten, wo die Lade bei ihnen steht, tut Gott der Familie gut und segnet sie. Die Bundeslade bedeutet, Gott ist heilig, ja. Und sie bedeutet aber auch, Gottes Nähe tut uns gut. Gott will Gemeinschaft mit uns und uns gut tun. Als David davon hört, dass Gott durch seine Lade dieser Familie so gut tut, versteht er diese Botschaft. Und was macht er? Er erinnert sich an die Bestimmungen von Gott wie über die Bundeslade und er holt quasi das Handbuch für die Bundeslade raus, die Bücher Mose, die wir auch im Alten Testament in der Bibel haben. Und was man darin lesen kann, ist unter anderem, dass wenn man diesen Zelttempel, wo die Lade stehen sollte, wenn man dieses Zelttempel betritt, kommt man erst in so einen Vorhof, bevor man dann weiter nach hinten gehen konnte in dieses Allerheiligste. Und in dem Moment, wo man durch diesen Eingang reinkam, stand man in diesem Vorhof und in der Mitte stand ein Altar. Sprich, zwischen dir, wenn du in diesen Raum kommst, und der Bundeslade, der Gegenwart Gottes, ist ein Altar, wo Opfer gebracht werden. Und David unternimmt jetzt einen neuen Versuch, die Lade zu holen. Dieses Mal holt er Leviten. Die Leviten nehmen die Bundeslade an diesen goldenen Stäben und sie nehmen sie auf die Schultern und tragen sie. Niemand sonst berührt sie. Und nach 6 Schritten von Obed-Edoms Haus, die haben noch keine Meter gemacht, lässt David den ganzen Festzug stoppen und bringt Gott Brandopfer dar. Was bedeutet das? Bei einem Brandopfer legte man seine Hand auf das Opfer, um sich mit ihm zu identifizieren. Und dann schlachtete man es und verbrannte es völlig. Und was man damit sagte, war: Ich würde eigentlich völlig zerstört werden, bevor ich an diesen Ort der Begegnung mit dir kommen könnte. Aber jemand anderes wird völlig zerstört an meiner Stelle, damit ich zu dir darf. David versteht hier, noch verschwommen wie durch so ein Milchglas, ein Prinzip des Evangeliums, der Nachricht von Gott an uns. Ich darf nicht deshalb zu Gott kommen, weil ich schon gut genug bin. Ich unternehme nicht deswegen Anstrengungen, Gutes zu tun und mache hier so eine Riesenprozession, um Gott näher zu kommen und besser zu sein, sondern weil ich Gott nah sein darf, weil ich zu ihm kommen darf, weil er das möglich macht durch so ein Opfer, bringe ich ihm dieses Opfer, weil ich weiß, es ist Gnade. Später in der Bibel, im Brief an die Hebräer, im 10. Kapitel, da steht, dass Gott es gar nicht um die Tieropfer ging. Darum ging es eigentlich nie. Da steht: Deshalb sprach Jesus zu Gott, als er in die Welt kam: Opfer und andere Gaben wolltest du nicht, aber du hast mir einen Leib gegeben. Er soll das Opfer sein. Deshalb habe ich gesagt, ich komme, damit ich deinen Willen, mein Gott, erfülle. Das bedeutet, an die Stelle der alten Opfer setzt Jesus sein eigenes Opfer. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb sind wir durch sein Opfer ein für alle Mal von Gott angenommen. Das alles, diese Möglichkeit der Begegnung mit Gott durch die Lade und durch die Opfer, das waren Zeichen. Und sie deuteten darauf hin, dass Gott selbst das Opfer bringen würde, um uns zu sich zu bringen. Um unsere Schuld selbst zu tragen. Selbst zu sterben. Gott, der Schöpfer der Welt in Jesus, für uns. Für Nähe. Und wenn Gott sagt, wenn wir das am Anfang so hart gehört haben die ganze Zeit, du bist sündig, dann heißt das nicht, du bist wertlos oder du bist würdelos. Das dürft ihr dabei nicht hören. Sondern im Gegenteil, in diesem Opfer, in dem Gott selbst hier alles hingibt, zeigt er uns im Gegenteil, wie wertvoll wir ihm sind. Und ein Teil davon versteht David an diesem Punkt. Und wisst ihr, was es bei ihm bewirkt? Eine unbändige Freude, die ihn sich selbst völlig vergessen lässt, sodass er nur bekleidet in so einem Lendenschurz da durch die Stadt tanzt mit seinen Dienern und Angestellten und dem ganzen Volk. Wenn man religiös ist, dann ist man entweder stolz auf seine moralischen Leistungen, wenn man es gut macht, oder man ist völlig am Boden zerstört und verurteilt sich selbst, wenn man es mal nicht gut macht. Man ist stolz, wenn man seinen Ansprüchen genügt und ist selbstbewusst dann, oder man ist wütend auf sich selbst, wenn man es gerade nicht schafft. In anderen Worten, du denkst höher von dir selbst oder du denkst weniger von dir selbst. Wenn du Christ bist, dann geht es nicht darum, dass du höher von dir denkst oder weniger von dir denkst. Du denkst weniger an dich, weil das Selbstbild sich völlig verändert. Die Grundlage ist einfach eine völlig andere. Nicht mehr, was ich leiste und dann darüber denke, sondern Gnade, dieses Geschenk von Gott, dieses Opfer, was er gebracht hat, damit wir wieder Kontakt mit ihm haben können. Wenn du schon Christ bist und das schon so oft gehört hast, dann verlieren man solche riesigen Nachrichten manchmal so, oder sie wirken auf einmal nicht mehr so krass. Dann frag dich doch mal, was wäre, wenn du auf einmal keinen Kontakt mehr zu Gott haben könntest? Wenn du nicht mehr verbunden sein dürftest mit ihm? Wie wäre dein Leben? David ist überglücklich über die Bundeslade und über Gottes Gegenwart jetzt bei ihnen. Und er lässt sich, wie gesagt, leicht bekleidet zu irgendwelchen Freudentänzen mitreißen, obwohl er doch der König ist. Und dann kommt Michael, seine Frau, und sie verachtet ihn total, weil er sich so gehen lässt. Und sie sagt ihm, du machst dich völlig unwürdig. Ihr geht es darum, was die anderen denken, offensichtlich. Was sagt David zu ihr? Er sagt, von mir aus will ich sogar vor mir selbst lächerlich wirken und noch lächerlicher. Aber ich tanze für Gott und darum geht es. Ich tanze und feiere Gott, weil er mich auserwählt hat, aus freier Gnade und Liebe, weil ich zu ihm kommen darf. David hatte durch Usas Tod und den Segen, den Obed-Edoms Familie durch Gott, durch die Bundeslade erfahren hatte, gelernt, dass Rechtfertigung vor Gott, also gut genug zu sein vor Gott, ausschließlich durch Gnade passiert, nicht durch das, was er hätte tun können. Gott hatte sich für ihn entschieden, aus freien Stücken, und das gab ihm diese Selbstvergessenheit. Wenn wir das verstehen, dass Gott selbst dieses Opfer gebracht hat, dass es nicht mehr um das geht, was wir tun, um gut zu sein, dann löst sich was in uns. Die Verbissenheit, leisten zu müssen, um vor anderen gut auszusehen, das uns selbst verurteilen und auch das andere verurteilen, das löst sich und uns wird klar, dass es einfach Gottes Gnade ist, die zählt und uns gut macht. Wie geht's dir jetzt am Ende mit Usa? Kämpfst du noch mit Gottes Urteil über ihn? Warum verurteilt Gott Menschen? Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto mit Vollgas gegen eine Steinmauer. Es wird dein Auto und dich zerstören. Ist das unfair von der Mauer? Nee, die Mauer, nö. Warum hat sie dich dann zerstört? Weil sie selbst ist. Weil die Mauer einfach die Mauer ist. Die Mauer ist einfach sie selbst. Das ist nicht unfair von ihr. Der Fehler von Usa funktioniert genauso und der wird dich und mich auch zerstören. Was war sein Fehler? Sein Fehler war, Gott abzulehnen, so wie er ist und wie er sagt, dass er ist, nämlich heilig. Und er hat sich geweigert, Gott so zu begegnen, wie Gott selbst gesagt hatte, dass man ihm begegnen muss. Wenn du dich weigerst, Gott als vertrauenswürdig anzunehmen, obwohl Gott sagt, dass er vertrauenswürdig ist, dann wirst du vor Sorge vergehen. Wenn du dich weigerst, Gott als gnädig zu sehen, obwohl Gott sagt, dass er gnädig ist und uns zeigt, dass er gnädig ist, dann wird deine Schuld dich fertig machen. Wenn du dich weigerst zu sehen, dass Gott souverän und heilig ist, obwohl er souverän und heilig ist, dann wirst du von Stolz und Selbstsucht zerfressen werden. Warum? Weil Gott ist, wer er ist. Die Wand ist, was sie ist. Und du krachst dagegen, weil du der Wand nicht glaubst, was sie ist. Ist es unfair, von Gott zu richten? Nicht unfairer als von der Steinwand. Er sagt uns, wer er ist. Die Steinmauer steht vor dir und zeigt dir, wer sie ist, weil du sie siehst. Und wenn wir Gott nicht glauben, was er ist, dann werden wir daran zerbrechen. Weil wir dagegen rennen und dagegen crashen, gegen seine Wahrheit, weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Wisst ihr, was Jesus in dem Bild macht? Er stellt sich vor die Wand zwischen uns in dem Auto und die Mauer. Und wir geben Vollgas. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht zulässt, dass wir in ihm zerbrechen, Und deswegen hat Jesus sich dazwischen gestellt. Gott ändert sich nicht, seine Heiligkeit ändert sich nicht, die Mauer ändert sich nicht. Aber er trägt den Schaden für unsere Blindheit, für unsere Ignoranz. Er kommt in Jesus auf diese Welt und er lässt sich kreuzigen für unsere Blindheit, zu erkennen, wie heilig und wie gut Gott ist, damit wir ihm wieder begegnen können. Wisst ihr, was mit der Bundeslade passiert ist? Ich auch nicht. Niemand weiß es. Ich glaube, Indiana Jones hat sie in einem Steven Spielberg-Film gefunden. Aber wisst ihr was? Das ist völlig egal. Es geht nicht mal um die Bundeslade. Im Buch von einem Propheten in der Bibel, im Jeremia, im 3. Kapitel, schreibt er über die Zukunft in Gottes Reich, in seinem ewigen Reich: Ich verspreche euch, in dieser Zeit werdet ihr nicht mehr nach der Bundeslade fragen. Sie kommt euch nicht mehr in den Sinn. Ihr werdet sie nicht vermissen und auch keine neue anfertigen. Denn in jener Zeit wird man ganz Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und alle Völker werden sich dort versammeln, um meinen Namen anzubeten. Diese Verse sagen, als Jesus für uns gestorben ist, war er das Opfer auf diesem Altar im Allerheiligsten zwischen uns und der Bundeslade, dem Ort der Begegnung mit Gott. Jesus selbst ist jetzt der Ort der Begegnung mit Gott. Wir brauchen keine Bundeslade und wir brauchen keine symbolischen Opfer, weil er dieses Opfer war. Und wo ist Jesus? Er ist bei Gott, dem Vater im Himmel, und er lebt in uns, in jedem, der an ihn glaubt. Sprich, wo ist Jesus gerade? Hier, in jedem, der an ihn glaubt. Wo können wir Gott begegnen? In Jesus. Überall. In unseren Herzen und in Gemeinschaft mit anderen Christen, in denen Jesus lebt. Deshalb hat Gott sich Gemeinschaft mit anderen Christen als Begegnungsort mit sich ausgesucht. David hat vor Freude ausgelassen getanzt. Also was sollten wir jetzt tun, außer dass es uns auch freisteht, vor Freude vor Gott zu tanzen? Ich denke, wir sollten Gott ansehen und anerkennen als der, der er wirklich ist, heilig und gut und gnädig. Und Sünde ansehen als das, was sie ist, ernsthaft und schwerwiegend. Und die Größe von Gottes Gnade und Liebe sehen und das feiern. Amen.